Hier ist das Podcast-Angebot der Handwerkskammer. Hier hören Sie regelmäßig die Interviews, die bei Radio Ostfriesland im Rahmen der Sendereihe Das Handwerk informiert entstehen. Ich bin Thomas Trauernicht und wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Mein heutiger Gesprächspartner ist Hero Baumgarten. Wir wollen sprechen über das Projekt Vera, denn Hero Baumgarten ist Regionalleiter dieses Projektes. Wir wollen mit ihm bereden, was dieses Projekt ist und welche Aufgaben er dort übernimmt. Herr Baumgarten, Sie sind ja ehrenamtlich dort engagiert. Was bedeutet eigentlich Vera?
Vera ist die Abkürzung und steht für verhindert Ausbildungsabbrüche. Das sagt also eigentlich schon alles. Unsere Kernaufgabe besteht darin, Jugendliche, die in der Ausbildung sich befinden und Probleme haben, irgendwelcher Art. Das kann inhaltlicher Art sein, das kann sprachliche Probleme bedeuten. Das können aber auch Konflikte mit dem Betrieb sein, im Betrieb, in der Berufsschule oder persönliche Probleme. Das heißt, die Jugendlichen stehen davor, die Ausbildung abbrechen zu wollen. Und dann stellen wir, wenn sie das wünschen und wenn sie das beantragen, ihnen einen Begleiter an die Seite. Und der versucht, ihnen mit in ihren Problemen zu helfen. Und wir versuchen dann, dass wir die Ausbildung zu einem guten Abschluss bringen.
Wie ist das entstanden? Seit wann gibt es Vera schon?
Vera gibt es seit 11 Jahren jetzt ziemlich genau. Sie hat ihren Hauptsitz in Bonn und ist eine Gründung der deutschen Wirtschaft, also der, vor allem der Kammern, der, sowohl der Handwerkskammern als auch der Industrie- und Handelskammern, als auch weiterer Verbände, und wird sehr stark gefördert vom Wirtschaftsministerium, dem natürlichen Partner in dieser Situation, hat in Bonn eine große Organisation. Und sie ist entstanden aus der Not heraus, dass klar wurde, dass bis zu einem Drittel in bestimmten Berufen die Ausbildung abbrechen. Und so bin ich auch dazu gekommen, ein Stück weit. Ich war früher Direktor der Berufsschule und habe zu oft erleben müssen, dass Jugendliche, die eigentlich inhaltlich ganz problemlos eine Ausbildung hätten machen können, aus irgendwelchen Gründen die Ausbildung hinschmeißen. Entweder hat es schulisch nicht geklappt oder sie haben im Betrieb einen Konflikt mit dem Meister oder ihnen hat eine Aufgabe nicht gepasst, und dieses nicht durchhalten können oder wollen war mir immer nicht nachvollziehbar. Ich habe mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dass der aufgrund dieses Konfliktes jetzt die Ausbildung, für die er so gekämpft hat, die zu kriegen, 2 Jahre ist er damit durch und könnte dem nächsten ausgebildeter Facharbeiter sein, dass der die Ausbildung abbricht. Und hier muss es doch irgendetwas geben. Und da ist Vera, glaube ich, genau die Instanz, die sehr gut helfen kann.
Welche Aufgabe übernehmen Sie als Regionaldirektor, oder wie haben Sie sich bezeichnet, Regionalleiter?
Koordinator.
Aber also das ist ja ehrenamtlich, haben Sie erzählt. Was machen Sie genau?
Ja, ich bin zuständig für den ostfriesischen Bereich. Heißt, Ostfriesland, wir sehen den Bereich so bis Wilhelmshaven hin. In diesem Bereich haben wir etwa 45 Begleiter. Das sind Rentner, Pensionäre, Senioren, die ihr aktives Berufsleben in der Regel abgeschlossen haben und sich noch weiter engagieren wollen, auch für die Sache engagieren wollen, in allen Bereichen, von der Pflege über Handwerk bis zu Dienstleistungsbereichen etc. Und meine Aufgabe besteht darin, das Matching vorzubereiten, wie man das heute neudeutsch sagt. Also wie bringe ich die Begleiter zusammen mit den Jugendlichen, die Begleitung brauchen. Das Ganze beruht auf Freiwilligkeit. Ich habe einen Pool von, wie gesagt, 45 Personen insgesamt. Und die Jugendlichen fragen an. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt bei uns. Also die Jugendlichen müssen selbst aktiv werden. Sie stellen einen Antrag, dass sie Begleitung brauchen, mit der Begründung, warum, was für Hilfen notwendig sind. Davon hängt ja auch ab, welche Begleitung ich finde. Und die melden sie in Bonn an. Und dann ist es an mir zu gucken, in Ostfriesland, welcher Jugendliche würde zu welchem Begleiter, beziehungsweise besser, welcher Begleiter würde in diesem Fall diesem Jugendlichen konkret helfen können. Dann führe ich mit beiden Vorgespräche und dann irgendwann treffen die sich und beschließen beide gemeinsam, ob sie dann diesen Weg gemeinsam gehen werden, der möglicherweise ja bis zu 3 Jahren dauern kann.
Wie darf ich mir das genau vorstellen? Wenn sich also jemand, der sich in einer Ausbildung befindet, veranlasst fühlt, sich zu melden, dann brauchen Sie ja Informationen von diesen jungen Menschen.
Genau.
Und genauso brauchen Sie ja auch Informationen von einem eventuellen Helfer oder Mentor oder Patenbegleiter.
Ja.
Wie wird das denn ausgewählt, sodass Sie dann auch einigermaßen sicher sein können, die passen zusammen?
Ja, das ist genau mein Job. Das ist meine Aufgabe, das hinzukriegen. Also von dem Jugendlichen weiß ich zunächst einmal von der Anmeldung, die bekomme ich als Kopie. Da sehe ich drin, der lernt Tischler, der Ausbildungsbetrieb ist in Aurich, er ist im zweiten Ausbildungsjahr und dann schreibt er in seinen Antrag in der Regel rein, ich habe Probleme in Mathematik oder in Deutsch oder ich habe Probleme im Betrieb oder wie auch immer. Also er schildert sein Problem in 2-3 Sätzen. Dieses Papier bekomme ich. Dann entweder rufe ich den Jugendlichen nochmal an und erkundige mich genau, wo konkret sein Problem liegt. Und ich habe eine Datei, wo meine 45 Begleiter drin sind. Die kenne ich in der Regel auch alle. Weiß, was sie gemacht haben, weiß ihre Stärken, weiß um möglicherweise Einsatzbereiche, die sie auch gerne haben wollen. Und dann rufe ich an, ob sie zurzeit Zeit haben, ob sie bereit sind, ob sie mit dieser konkreten Person arbeiten möchten. Und dann führe ich die beiden zusammen. Das heißt, also ich vermittle im Prinzip den ersten Kontakt.
Ich habe hier auf dem Zettel die Abkürzung stehen, SES. Was bedeutet das und wie läuft das zusammen?
Die SES ist eigentlich die Oberorganisation mit Sitz in Bonn. SES steht für Senior Expert Service, also Senioren als Experten. Unser Problem ist ja ganz oft, da verlassen oder gehen Leute aus einem Beruf raus mit 65 gezwungenermaßen oder mit 67 sind fit im Kopf, wollen auch was bewegen, wollen was tun, sind möglicherweise von ihrer eigenen Berufstätigkeit, die sie gemacht haben, ganz überzeugt und möchten ihr Wissen auch weiter an den Mann bringen. Und da bietet SES die Möglichkeit, dass man sich vermitteln lässt zu einem Auslandseinsatz in Länder, in denen möglicherweise Bedarf besteht an Hilfen, um Klein- oder Mittelbetrieben auf die Beine zu bringen, sie zu unterstützen in ihrer Aufgabe, die sie konkret dort haben. Also ich kenne ganz konkret einen ehemaligen Molkereimitarbeiter, der jetzt in Kasachstan eine Molkerei mit aufbaut. Oder es gibt ganz konkrete Aufgaben, also meinetwegen eine EDV aufzubauen in einem Land, wo das noch nicht so weit ist. Oder, also vielfältigste Aufgaben, wo ich mein berufliches Wissen an den Mann bringen kann, nicht als Professor und Unilehrer oder auch nicht als Wirtschaftsberater, sondern kostenlos diese Dienstleistung erbringe im Ausland und damit so ein Stück weit meine eigenen beruflichen Erfahrungen weitertragen kann.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, diese Senioren bieten sich freiwillig, ehrenamtlich an, um im Ausland solche Projekte zu unterstützen. Ja. Das heißt, auch die Reise, die Unterbringung vor Ort wird alles aus eigenen Kosten?
Nein, die bekommen die Sachkosten erstattet. Also sie bieten ihre Dienstleistung kostenfrei an, kriegen ein kleines Taschengeld. Alle Kosten werden von SES übernommen. Es gibt dort zwischen den Ländern gibt es Vereinbarungen und werden auf diesen Einsatz auch sehr intensiv vorbereitet, sprachlich, aber auch inhaltlich, was da passieren kann, werden mit den Eigenarten der Länder konfrontiert oder damit kundig gemacht und kriegen dann ihren Einsatz, der über Tage, Wochen, aber auch teilweise über viele Wochen laufen kann.
Das wollte ich gerade fragen, das sind zeitlich begrenzte Projekte, oder?
Ja, es sind zeitlich begrenzte Projekte, in denen auch sehr klar begrenzt ist der Aufgabenbereich, die Aufgabenzuschnitte. Ich habe neulich einen Vortrag gehört von einem SES-Mitarbeiter, der war Chirurg, pensioniert. Der war zum Beispiel in Aserbaidschan in einem hochmodernen Krankenhaus. Er sagte, ich habe noch nie so ein Krankenhaus gesehen von der Ausstattung, aber die Abläufe waren nicht klar. Und der hat dann mit denen wochenlang die Abläufe und Operationen geübt. Also es geht von ganz oben, aber es kann eben auch ein Tischlereibetrieb sein, wo ein Meister von hier Sie in diese beim Aufbau einer modernen, strukturierten Tischlerei oder einem anderen Betrieb unterstützen kann.
Wie darf ich mir die konkrete Hilfe vorstellen? Nehmen wir mal ein Beispiel, ein Auszubildender einer Tischlerei kommt mit einem Problem. Wie analysieren Sie dann die Hilfe? Was kann dann gemacht werden?
Also im Vordergrund steht erstmal in der Tat die Analyse, wo braucht dieser junge Mann, diese junge Frau, wo wird diese Hilfe benötigt, in welchem Bereich. Und danach richtet sich dann aus, welche Person wähle ich als Begleiter aus, mit wem ich das Vorgespräch führe. Ich habe vorhin schon gesagt, das kann sehr, sehr unterschiedliche Gründe haben. Das kann so ein Stück weit Probleme im Theoriebereich sein. Gibt es übrigens häufig, dass die im Betrieb gut arbeiten, aber in der Theorie ihre Probleme haben und dort Unterstützung brauchen. Ich habe mal in einem Interview gesagt, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie einen gut ausgebildeten, fitten Opa, der so ein bisschen sich dahinter stellt, der ihm auch mal drückt, mal zusieht, dass er seine Schularbeiten macht, dass er sich engagiert und wieder in die Spur kommt, wenn er möglicherweise die Spur verloren hat. Und die Hilfen können unglaublich unterschiedlich sein. Also ich habe vor Augen ganz, ganz viele Beispiele. Die Arbeit hat sich auch geändert, das muss man vielleicht dazu sagen. Als wir vor 10 Jahren angefangen haben, hatten wir den normalen Auszubildenden, der schulisch Probleme hatte. Das war so die Hauptsache. Mittlerweile ist die Arbeit ganz, ganz stark bestimmt dadurch, dass wir fast 80% der Begleiteten, also der Jugendlichen, die Hilfe nachsuchen, sind Geflüchtete. Also das sind also die 15, 16, 17 nach Deutschland gekommen sind, teilweise ohne Sprachkenntnisse, die jetzt aber in der Situation sind, dass sie nach einer schulischen Ausbildung jetzt in die Ausbildung im Betrieb gehen, dort teilweise einen wirklich hervorragenden Job machen, aber mit unserer Sprache, vor allen Dingen in der Fachsprache, ganz große Probleme haben. Und noch größere Probleme kriegen sie, wenn es an die Prüfung rangeht. Die Prüfungsfragen sind teilweise sehr, sehr schwierig. Sie sind Multiple Choice, sie haben 3, 4 verschiedene Antworten, die aber ähnlich sind. Das erfassen sie häufig von der Sprache her nicht, von der Fragetechnik her nicht. Und von daher müssen sie da intensiv unterstützt werden. Und das kann Schule nicht leisten, das kann der Betrieb häufig auch nicht leisten. Da sind eben dann unsere ehrenamtlichen Helfer häufig die richtigen und die Erfolgsquote ist riesig groß. Wir haben eine Erfolgsquote insgesamt von 80%, die dann die Prüfung bestehen und dann meistens auch in den Betrieben übernommen werden und damit dann auch logischerweise ihren Job machen können, Geld verdienen und nicht in die Arbeitslosigkeit abdriften.
Wenn ein Auszubildender oder eine Auszubildende in verschiedenen Bereichen Probleme hat, kann sein, dass sie dann auch 2 Mentoren brauchen oder 2 Begleiter?
Nee, ich habe den Fall noch nie gehabt. In der Regel sind die alle, das sind ja Menschen, Männer und Frauen, die 40 Jahre Berufserfahrung hinter sich haben und die haben die Berufserfahrung so breit gefächert, ja, dass sie in der Regel helfen können. Es geht auch in der Regel gar nicht so darum, dass sie so ganz große fachspezifische Hilfe.
Manchmal geht es auch um Zwischenmenschlichkeit.
Es geht häufig um zwischenmenschliche, ja, Beziehungen. Es geht häufig um Beziehungen aufbauen und wirklich helfen. Hm. Und die Beziehung ist teilweise sehr, sehr eng. Also ich stell mir gerade einen Kollegen vor, der geht mit seinen 2 Männern, die er begleitet, samstags, das war jetzt vor Corona, dann auch immer zum Fußballspiel oder geht mit denen auch mal kegeln mit einer Gruppe oder macht also auch ein Stück weit Freizeitbegleitung, wo wir immer ganz intensiv darauf achten, das muss an dieser Stelle gesagt werden, dass das alles in einem professionellen Bereich bleibt, also wir möchten keine Familienstrukturen haben. Wir treffen uns auch ganz bewusst, also die Begleiter und die Jugendlichen treffen sich sehr bewusst im öffentlichen Raum, also in der Handwerkskammer, in der IHK, im Arbeitsamt, von denen wir sehr intensiv unterstützt werden, in der Berufsschule, die ganz eng mit uns zusammenarbeiten. Also wir treffen uns im öffentlichen Raum, auch bei dem Café, aber nicht privat zu Hause, aus ganz vielen Gründen, um da überhaupt keine Verdächtigung aufkommen zu lassen. Die Begleiter durchlaufen eine Ausbildung 2 Tage lang, wo sie dann auf die Spezifika vorbereitet werden. Und jetzt legen wir sehr viel Wert bei der Ausbildung darauf, dass sie vorbereitet werden auf die Arbeit mit Menschen, die zu uns gekommen sind, die geflüchtet sind, Männer und Frauen, dass sie auch die kulturellen Eigenarten, dass sie ihren Glauben respektieren können etc. pp. Also das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt geworden. Aber dass wir mehrere einsetzen nicht, es kann mal sein, dass ich selber einsteige. Also wir haben Probleme gehabt, dass wir Situationen haben, wo es Probleme gibt mit Behörden. Selten, aber es gibt es. Mir fällt gerade ein junger Mann ein, der lernte Kfz-Mechaniker, wurde ganz intensiv begleitet, kam aus Eritrea, hat einen tollen Job gemacht, sollte anschließend von dem Ausbildungsbetrieb übernommen werden, aber dafür war Bedingung, Führerschein zu haben. Den Führerschein konnte er sich nicht leisten. Der Betrieb hat ihm einen Zuschuss angeboten, aber das reichte nicht aus. Und wir standen vor Wänden. Also der machte seine Prüfung mit ganz, ganz viel Begleitung, hat eine tolle Prüfung gemacht und kriegte ein Jobangebot. Und dann bin ich selber dann auch mit ihm zusammen zum Arbeitsamt gegangen. Und alles, was vorher, was er selber vorher nicht hingekriegt hat, war dann plötzlich möglich. Ich will jetzt beim Arbeitsamt keinem zu nahe treten, aber dort gibt es dann eben auch ab und zu Kommunikationsprobleme, die er nicht rüberbringen konnte. Und somit kann mal sein, dass ich selber an mich einschalte. Wir hatten das auch mal bei Wohnungsproblemen, dass er eine Kaution brauchte und ich dann selber mit reingegangen bin. Aber ansonsten hilft schon der Begleiter selber.
Werden denn noch weitere Mentoren oder Begleiter benötigt?
Ja, ein ganz eindeutiges Ja. Die Nachfrage übersteigt in der Regel das, was wir anbieten können. Wir haben einige, die haben 2 und 3 Jugendliche, die sie betreuen. Ich habe es lieber, wenn einer einen hat und intensiv das machen kann. Aber es gibt auch welche, die schaffen, spielen 3 mit einem ganz, ganz hohen Einsatz. Aber wir suchen Handwerker, wir suchen Kaufleute, wir suchen aber auch Lehrer für Sprachunterricht, Sprachbegleitung. Wir suchen händeringend nach Menschen, die bereit sind, diese Aufgabe wahrzunehmen. Sie gibt einem selber, glaube ich, eine ganz, ganz große Erfüllung und ganz, ganz, man bekommt ganz, ganz viel zurück, wenn man in die Augen der Leute guckt, die in der Tat vorm Abgrund standen und nicht wussten, wie sie weiterkommen würden und dann einen Gesellenbrief in der Hand haben oder einen Kaufmannsgehilfenbrief in der Hand haben, ihre Prüfung geschafft haben, glücklich und dankbar sind und wenn sie dann noch einen Job kriegen, umso besser. Und ich glaube, das ist so viel Lohn für ganz viele, dass dieser Einsatz Spaß macht. Es ist auch nicht Unmenge an Zeit. Also daran haben wir noch gar nicht gesprochen. In der Regel treffen sich die Begleiter und die Jugendlichen einmal die Woche. Das ist so der Normalfall. Aber ich habe auch Situationen, wo die sagen, das reicht auch alle 2 Wochen. Mhm. Dann gebe ich dir die entsprechenden Hinweise und dann kannst du die abarbeiten und dann treffen wir uns in 2 Wochen wieder und schauen, wie das geklappt hat. Häufig brauchen sie auch nur eine Struktur, die ihnen gegeben wird, weil sie damit nicht klarkommen. Und von daher brauchen wir ganz, ganz viele weitere und die sollen sich gerne bei mir melden. Dann kann ich mit denen sprechen, was wir erwarten, was notwendig ist und wie die Arbeit laufen kann.
Gibt es von den jungen Menschen auch Rückmeldungen? Merken Sie, dass die dankbar sind für die Hilfe?
Wir kriegen ganz viele Rückmeldungen. Sie werden auch veröffentlicht auf den entsprechenden Homepages. Wir kriegen ganz viele Rückmeldungen, die meisten allerdings direkt. Und ich merke das dann, wenn ich mit den Begleiterinnen und Begleitern spreche und die mich anrufen und sagen so, oh, der hat die Prüfung geschafft und wir haben die letzten Wochen aber auch gearbeitet. Ich kriege häufig auch Rückmeldungen von den Ausbildungsbetrieben, die dann anrufen und sagen, Mensch, toll, dass wir sie gehabt haben, wir hätten das alleine nicht wuppen können. Ich hatte jetzt hier gerade in der Komhörn im letzten Jahr einen Landwirt, der hatte 2 rumänische Helfer, die bei ihm eigentlich schon jahrelang auf dem Hof gearbeitet haben. Und er sagt, die waren toll, aber sie hatten nichts an Ausbildung. Und wenn mal irgendwas sich ändert, dann hätten die nie was vorzuweisen gehabt. Die haben so eine Ausbildung zum Landwirtschaftshelfer gemacht und ein Lehrer hat die beiden betreut und sie haben beide mit einer guten Prüfung bestanden, haben ihren festen Arbeitsplatz gefunden. Und dort war sowohl der Ausbildungsbetrieb, der Landwirt, als auch die beiden Männer ganz begeistert von dem Einsatz dieses Mannes. Ich glaube, die Dankbarkeit, die einem da entgegenschlägt und die man zurückbekommt, die ist groß. Ich will nicht verhehlen, dass es ab und zu auch Situationen gibt, wo es nicht klappt. Dann muss man sich trennen und dann suche ich gerne einen neuen Begleiter. Das muss menschlich klappen. Es macht nur Spaß, wenn ich auch mit Spaß an die Arbeit rangehe und mit den Leuten dann mich gerne treffe. Wenn das eine Pflicht wird, dann ist das, glaube ich, nicht von Erfolg gekrönt.
Wie man so schön sagt, die Chemie muss stimmen.
Ja, genau. Die Chemie muss stimmen. Mhm. Und wenn es dann Spaß macht, dann ist es, glaube ich, auch erfolgreich.
Mhm. Vielen lieben Dank für diese Einblicke in Ihre ehrenamtliche Tätigkeit bei Vera. Herr Baumgarten, ehemaliger Leiter der BBS 1 in Emden. Und auch, was wir vergessen haben zu erwähnen, Sie sind ja auch ehrenamtlich aktiv bei der LAK, bei der Ländlichen Akademie Krummhörn-Hinte.
Ja, ich habe den Vorsitz der LAK. Das ist ein ganz anderer Bereich, wo ich nochmal in die Kulturarbeit eingestiegen bin und selber auch Theater spiele und singe, aber auch einen großen Verein mit 400 Mitgliedern leite. Leider durch die Corona-Situation ein bisschen ausgebremst, aber ansonsten sind wir sehr aktiv dabei.
Dann haben wir auch diese kleine Variante
genau
kennengelernt. Vielen Dank noch einmal. Das war die aktuelle Podcast-Ausgabe Das Handwerk informiert. Regelmäßig hören Sie hier die Interviews, die in der Sendereihe bei Radio Ostfriesland entstehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Thomas Trauernicht. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Podcast.